Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. November auf Radio Bern. Heute mit diesen Themen: Neonazi-Terror in Deutschland, Thüringer Landtagsabgeordnete will Rolle der Geheimdienste aufklären. Fehlende soziale Kontrolle und Geborgenheit führen zu mehr Gewalt und Drogenkonsum. Wo kann die Jugendarbeit helfen? Und ein Trip durch die Geschichte. Der Film The Substance erzählt die abenteuerliche Story von LSD. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Warnstreik gegen die Schließung des Novartis-Werks beendet. Nachdem Novartis die Schließung eines Werks in Nyon bekannt gegeben hat, bildete sich bei der Belegschaft großer Unmut. Gestern Mittwoch trat die Belegschaft in einen Warnstreik. Gestern Nachmittag konnte dieser bereits wieder aufgehoben werden, weil Novartis versprochen hat, die Vorschläge der Belegschaft zur Erhaltung der Arbeitsplätze sorgfältig zu prüfen. Zur Unterstützung der Belegschaft in Nyon haben etwa 30 Ärzte in Genf beschlossen, keine Novartis-Medikamente mehr zu verschreiben. Ende Oktober hatte Novartis den Abbau von 1100 Stellen in der Schweiz bekannt gegeben. Betroffen sind Basel mit ca. 760 Stellen und Nyon mit 320 Stellen. 4-Jahres-Vertrag mit Reitschule gefährdet. Heute Abend entscheidet der Stadtrat, ob die Reitschule eine Leistungsvereinbarung für die nächsten 4 Jahre oder nur für 1 Jahr erhält. Im großen Hickhack um die Reitschule haben im Moment im Stadtrat die Gegner die Oberhand, denn die grüne Freie Liste spielt das Zünglein an der Waage und diese politisiert in diesem Punkt für die bürgerliche Seite. Peter Künzler von der grünen Freie Liste spricht sich klar gegen die 4-Jahres-Vereinbarung aus.
Weil wir nicht zufrieden sind mit dem neu ausverhandelten Leistungsvertrag. Der ist zwar ein Fortschritt gegenüber dem bis jetzt gültigen, aber er geht uns zu wenig weit im Bereich Sicherheit, insbesondere im Bereich Sicherheit auf dem Vorplatz.
Morgen berichtet Rabe Info über die Ergebnisse der Diskussion heute Abend. Homosexuelle sollen Kinder adoptieren können. Die Rechtskommission des Ständerates hat gestern beschlossen, dass künftig alle Erwachsenen die Kinder ihres Partners adoptieren dürfen. Dies bedeutet, dass künftig auch homosexuelle Paare, sofern das Kind von einem Teil stammt, dieses adoptieren dürfen. Zurzeit wird aber nicht darüber diskutiert, ob homosexuelle Paare fremde Kinder adoptieren dürfen. Dieser Kompromiss könnte es ermöglichen, in den Räten eine Mehrheit zu finden. Tanzergruppe verletzt Menschenrechte. Die in Bar ansässige Tanzergruppe hat mit ihrer Tochter Silforco in der Demokratischen Republik Kongo massive Menschenrechtsverletzungen begangen. Dies zeigt eine neue Untersuchung von Greenpeace. Silforco hat die Lizenz zum Schlagen von Tropenholz in der Region Bumba unter der Auflage erhalten, dass sie für die lokale Bevölkerung Sozialprojekte finanzieren. Dass Silforco dies nicht tat, begann sich die Bevölkerung zu wehren und entwendete Werkzeuge, um Druck zu machen. Silforco entsandte daraufhin Polizei und Militär. Diese verprügelten die Bevölkerung, zudem wurden gemäß Augenzeugenberichten Frauen und Mädchen vergewaltigt, es gab ein Todesopfer. Die Firma Danzer nahm ausweichend Stellung. Wir kommen zum Wetter. Am Vormittag im Flachland Hochnebel, der sich bis zum Mittag an vielen Orten auflöst. Darüber und in den nebelfreien Gebieten sonnig bis zu 8 Grad warm. Morgen liegt die Nebelgrenze bei etwa 700 Meter, der sich in der Nordwestschweiz weitgehend auflöst, sonst nur teilweise. Die Prognosen für das Wochenende. Nebel oder Hochnebel bis ca. 800 Meter, der sich teilweise auflöst, darüber und in den nebelfreien Gebieten sonnig und bis zu 8 Grad warm.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Vor ein paar Tagen flogen die sogenannten Dönermorde auf. Es wurde bekannt, dass Neonazis mehrere Morde an Deutschen mit Migrationshintergrund begangen hatten. Bekannt wurde dadurch auch, dass die deutschen Behörden gegenüber dem Terror von rechts ziemlich blind waren. Zwei der drei aufgeflogenen Neonazi-Terroristen begingen Selbstmord. Beat Schäppe, die dritte Mittäterin, stellte sich der Polizei. Sie alle gehörten offenbar in den 90er Jahren zum sogenannten Thüringer Heimatschutz. Das war eine Organisation von Neonazis im Osten von Deutschland. Sie mordeten nicht nur, sondern legten auch Bomben und Bombenattrappen. Eine Sprengstoffwerkstatt flog damals schon auf, die Täter konnten sich aber noch Jahre im Untergrund verstecken. Die Frage stellt sich folglich, inwieweit der deutsche Geheimdienst, der sogenannte Verfassungsschutz, involviert war. Schaut er einfach weg oder war er mit sogenannten V-Männern sogar mit dabei? Marius Meyer von Radio Z in Nürnberg hat sich mit Katharina König unterhalten. König ist Parlamentsmitglied der Linksfraktion im Thüringer Landtag und Sprecherin für Antifaschismus. Sie versucht, Licht ins Dunkel der Sache zu bringen.
Jetzt gab es auch bereits in den 90er Jahren im Thüringer Verfassungsschutz, der ja für die Beobachtung entsprechender Strukturen zuständig gewesen wäre, diverse Skandale. Unter anderem hat der ehemalige Präsident Gelder für Informanten aufgewendet und das wurde nicht entsprechend erfasst. Heute wird jetzt in den Medien aufgrund der Tatsache, dass die Täter jahrelang unbehelligt in Deutschland leben konnten, von einem sogenannten Versagen oder von Pannen des Geheimdienstes gesprochen. Ist das Versagen im Fall des Thüringer Verfassungsschutzes jetzt zum Dauerzustand geworden?
Also in einem gewissen Sinne kann man das schon sagen, dass der Thüringer Verfassungsschutz sozusagen ein Dauerversager ist. Die Frage ist, glaube ich, eher noch, geht nochmal in eine andere Richtung. Und zwar, das eine ist sozusagen, dass der Verfassungsschutz als solches selber Fehler macht. Und das zweite ist, dass er seiner Aufgabe, nämlich die Kontrolle und Untersuchung und Beschattung von solchen Gruppen wie zum Beispiel dem Thüringer Heimatschutz, nicht nur nicht gerecht wurde, sondern letztendlich mit seiner angeblichen Beobachtung dazu beigetragen hat, dass die erst so groß geworden sind. Und da fließen mehr als 250.000 D-Mark damals in die Struktur und Organisation des Thüringer Heimatschutzes. Und da fragt man sich natürlich, wenn sie dort so ihre V-Männer drin hatten und da nicht nur irgendwelche, sondern den Führer des Thüringer Heimatschutzes, wie kann es dann passieren, dass erstens solche Rohrbomben hergestellt werden, dass es solche Attrappen in Jena gibt und die auch als Briefattrappen verschickt werden und dass dann die Täter ohne Probleme fliehen können.
In verschiedenen Medienberichten wurden jetzt immer wieder Ermittler zitiert, die einerseits davon sprachen, dass Beate Schäpp schutzsuchend wirkte, als sie sich der Polizei stellte, und andererseits wurden auch immer wieder Stimmen laut, die davon sprechen, dass nicht klar von einem Suizid ausgegangen werden kann, im Fall der beiden toten Männer in dem Wohnwagen. Sind das jetzt einfach nur Verschwörungstheorien, die im medialen Rummel aufkommen?
Ich halte das momentan alles für nicht haltbare Belege. Das bedeutet, es kann ja sein, dass noch solche Informationen kommen, die das Ganze bestätigen. Aber ausgehend von dem, was zurzeit vorliegt, würde ich dem widersprechen. Natürlich gibt es Merkwürdigkeiten. Also warum dringen sich zwei Männer, die 75.000 Euro erfolgreich erbeutet haben und in einem Wohnwagen mit Langwaffen und Pistolen und ähnlichem mehr sitzen, warum bringen die sich um, selbst wenn sie mitbekommen, dass die Polizei im Anmarsch ist, und insbesondere vor dem Hintergrund, dass das ja kaltblütige Mörder letztendlich waren, die in den letzten Jahren ja über 10 Menschen umgebracht haben. Da fragt man sich natürlich, war das Selbstmord oder hatte da irgendjemand seine Finger mit im Spiel? So Beate Schäpe, natürlich ist die Frage, wenn die Frau da nicht mit gefasst wird, warum vernichtet sie als erstes Beweismaterial? Anders lässt sich ja diese Inbrandsetzung der Wohnung nicht erklären. Und warum stellt sie sich am Dienstag mit Anwalt in Jena der Polizei? Also wo war sie zwischen dem Tag, wo der Banküberfall stattgefunden hat, beziehungsweise die Wohnung explodierte oder ausbrannte, und Dienstag, wo hat sie sich aufgehalten, mit wem hat sie gesprochen und hat möglicherweise auch von unterschiedlichen Stellen da eine Art Druckausübung auf sich stattgefunden? Klar, das sind alles Fragen, die man sich gerade stellt. Aber ich sag mal, ich glaube, dass zurzeit sehr viel über die Presse kommuniziert wird oder viel auch versucht wird, sich auszudenken. Aber wie gesagt, solange da keine haltbaren Beweise da vorliegen, bin ich da vorsichtig mit solchen Theorien.
wenn wir ein Resümee ziehen aus diesem ganzen Fall, handelt es sich da jetzt um einen Einzelfall von Einzeltätern, die zugeschlagen haben über mehrere Jahre? Oder gibt es jetzt generell Tendenzen, jetzt auch in der rechten Szene, vor allem in Thüringen, die in so eine Richtung weisen?
Natürlich Einzeltäter in dieser Konstellation und in diesem kaltblütigen Vorgehen. Da würde ich sagen, ja, ich hoffe, dass es Einzeltäter sind. Von der Gewalttätigkeit und Militanz ausgehend sind sie keine Einzeltäter. In den 90er Jahren war es sozusagen gang und gäbe, dass man nachts, wenn man von einer Party oder irgendwo her nach Hause gegangen ist, dass man zusammengeschlagen wurde auf der Straße. Dass Nazis in den 90ern mit Autos unterwegs waren und regelrecht Jagden veranstaltet haben auf Menschen, die ihnen nicht genehm waren. Diese Militanz und diese Alltagsbedrohung ist zumindest in Jena zurückgegangen. Und die ständigen Überfälle auf junge Leute, die aus Alternativen, aus Antifa, aus einfach einem anderen jugendkulturellen Milieu kommen, finden in der Art und Weise nicht mehr statt. Das ist halt die Verschiebung hinzu, wir wollen ja in die Mitte der Gesellschaft, wir wollen ja ankommen mit unseren Themen. Das ist dieses Kampf um die Köpfe, Kampf um die Straße, Kampf um die Parlamente. Und da versuchen natürlich auch die Neonazis, sich ein Stück zurückzunehmen in ihren gewalttätigen Bestrebungen.
Das sagt Katharina König, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion im Thüringer Landtag.
95,6. Rabe Info.
Wo die elterliche Kontrolle fehlt, geraten Kinder und Jugendliche schneller auf Abwege. Sie konsumieren häufiger Suchtmittel und sie tragen häufiger Waffen und werden häufiger kriminell. Diese Gefahren sind seit längerem bekannt. Trotzdem wachsen immer mehr Jugendliche mit immer weniger Kontrolle seitens der Eltern auf. Das zeigt eine neue Studie der Berner Fachhochschule Soziale Arbeit. Nachgefragt hat sie bei über 600 Jugendlichen aus drei Berner Agglomerationsgemeinden. Wilmar Hall hat die Details.
Immer mehr Jugendliche genießen immer mehr Freiheiten. Freiheiten, die man schätzen, aber nicht überschätzen darf. Denn die soziale Kontrolle durch die Eltern habe einen sehr wichtigen Einfluss auf das Verhalten der Kinder, sagt Christoph Urwieler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berner Fachhochschule Soziale Arbeit.
Die Jugendlichen, die keine hohe soziale Kontrolle haben, neigen stärker zu sozial unerwünschten Verhaltensweisen. Dazu gehört zum Beispiel ein erhöhter Drogenkonsum, das häufigere Tragen von verbotenen Waffen oder sie sind ganz allgemein häufiger in kriminelle Handlungen verwickelt oder auch häufiger Mitglied in delinquenten Cliquen zum Beispiel. Und man kann nicht sagen, dass die mangelnde soziale Kontrolle durch die Eltern hier ein ursächlicher Faktor darstellt, aber das ist ein auffälliger Zusammenhang, den wir festgestellt haben.
Rund ein Viertel aller Befragten gab an, dass die Eltern normalerweise nicht wissen, wo und mit wem sie unterwegs sind. Und dass sie keine fixen Zeiten haben, wann sie zu Hause sein müssen. Für ihre Studie hat die Berner Fachhochschule Soziale Arbeit über 600 Jugendliche in drei städtischen Gemeinden, Stetten, Wechigen und Ostermundigen, befragt. Insgesamt zeigt die Studie ein positives Bild der Beziehungen zwischen den Eltern und den Jugendlichen. Sie fühlen sich geborgen und erhalten Unterstützung. Und doch habe sich gezeigt, dass ein ziemlich großer Teil der Jugendlichen in schwierigen Verhältnissen aufwachse.
Schwierig sind die Verhältnisse, wenn mehrere Probleme zusammenkommen. Das heißt, wenn Defizite in der Familie vorliegen, in der Schule die Situation für das Kind schwierig ist, die Freizeit nicht strukturiert ist oder der Medienkonsum vielleicht häufig an Gewaltmedien sich orientiert. Schwierig heißt immer, mehrere Ebenen müssen zusammenkommen. Andernfalls kann es immer sein, dass, wenn Schwierigkeiten in der Familie bestehen, dann andere soziale Integrationsbereiche, zum Beispiel die Schule, einspringen und kompensieren kann.
Oft sei die Situation für Jugendliche mit Migrationshintergrund besonders schwierig, meint Christoph Urwieler.
Sie wachsen zum Beispiel in materiell weniger günstigen Verhältnissen auf, also leben häufiger in kleineren Wohnungen, in Mietwohnungen mit mehreren Personen drin, als bei Schweizer Familien, die häufiger in Eigentums- oder Einfamilienhäusern leben. Den Eltern stehen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung etc. Also das sind so die Unterschiede bezüglich der Nationalität, die wir festgestellt haben.
Ziel der Studie war es, herauszufinden, wie man den Jugendlichen besser unter die Arme greifen kann, was die Jugendarbeit, die Jugendorganisationen tun können, um die Jugendlichen besser zu unterstützen und zu fördern.
Wir haben verschiedene Jugendtypen identifizieren können, die jeweils verschiedene Ressourcen und verschiedene Problemlagen auszeichnen. Vor diesem Hintergrund sind wir zum Schluss gekommen, dass die Jugendarbeit sich an den verschiedenen Zielgruppen orientieren sollte und an deren verschiedenen Bedürfnissen, dass nicht alle Jugendlichen mit den gleichen Maßnahmen angesprochen werden können, sondern dass sich je nach Jugendtypus die Maßnahme entsprechend anders gestalten sollte.
So braucht eine Jugendliche, die sich gerne sozial engagiert, eine andere Unterstützung als eine sozial auffällige Jugendliche. Grundsätzlich müsse man mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen achten, um dort zu helfen und zu fördern, wo der Schuh auch wirklich drücke, meint Christoph Urwiler.
Dieses Ziel verfolgt auch das neue Jugendförderungsgesetz, das nächstes Jahr in Kraft tritt. Darin ist festgehalten, dass in Zukunft auch flexiblere, offenere Jugendarbeit gefördert werden soll. Die Jugendlichen sollen sich nicht nur dauerhaft engagieren können, zum Beispiel in der Pfadfinderbewegung, sondern auch punktuell in einzelnen Projekten. Die ganze Studie kann im Internet nachgelesen werden. Den Link dazu finden Sie auf www.rabe.ch unter der Rubrik Info.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. November. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Es gibt wohl keine Droge, welche die Gemüter mehr spaltet als LSD. Verteufelt von den einen, vergöttert von den anderen. Der Dokumentarfilm The Substance erzählt nun die abenteuerliche Geschichte von LSD. Heute feiert der Film von Martin Witz in der Schweiz Premiere. Lysergsäure-Diethylamid, wie die Substanz korrekt heißt, wurde vor 70 Jahren in Basel erfunden. Der Chemiker Albert Hofmann entdeckte den Stoff per Zufall, als er ein Mittel für den Kreislauf suchte. Danach testete er LSD mit zahlreichen Selbstversuchen, bevor es dann auf den Markt kam und zur psychedelischen Wunderdroge wurde. Psychedelisch ist nicht nur die Droge, sondern auch der Soundtrack, mit dem der Film beginnt. Danach schon der erste Höhepunkt, ein Ausschnitt von einem Interview mit dem LSD-Entdecker Albert Hofmann. Wahrscheinlich das letzte längere Interview, bevor er 2008 102-jährig starb.
Ich hatte dann ein wunderbares Erlebnis. Aber ich wusste nicht, woher das kam. Alles, was ich dachte, war bildlich da. Es war wunderschön. Ich hatte mich hingelegt zu Hause. Ich war am Nachmittag, als ich nach Hause gegangen bin. Und dann ist das langsam wieder abgeklungen. Dieses merkwürdige Bildersehen und das Beglückende.
Um mit dem LSD-Entdecker Albert Hofmann zu sprechen, musste Regisseur Martin Witz viel Überzeugungsarbeit leisten. Hofmann hatte sein Leben lang unzählige Interviews gegeben. Er hatte keine Lust, einmal mehr dieselben Geschichten zu erzählen. Schließlich willigte er ein. Es ist aber nicht allein Albert Hofmann, der diesen Film trägt. Zahlreiche Exponenten und Exponentinnen des LSD-Universums kommen zu Wort. Dazu gehören sowohl ein Psychiater, der mit LSD-Therapie durchführte, als auch eine Althippie-Dame, die in den 60er Jahren mithalf, LSD unters Volk zu bringen. Auffallend am Film ist die Nüchternheit, mit der die Geschichte der bewusstseinsverändernden Substanz erzählt wird. Das war auch das Konzept von Filmemacher Martin Witz.
Um mit dem großen Drogenfachmann, dem leider verstorbenen Günter Amint, zu reden. Er hat einmal wunderbarerweise gesagt, über Drogen spricht man mit Vorteil ganz nüchtern. Und daran habe ich mich beim Filmen eigentlich gehalten. Das heißt, es ist eine aus meiner Sicht recht entspannte Art und Weise zu schauen, was ist mit diesem LSD eigentlich alles geschehen. Und da gab es ja Konfusion, und Exzess und Irrsinn genug, also ein Grund mehr, in Ruhe hinzuschauen und das aber auch zu erzählen.
Die Versuchung war groß, einen psychedelischen Trip auf LSD zu verbildlichen. Martin Witz, der in Jugendjahren selber Erfahrung mit der Bewusstseinsdroge gesammelt hatte, hatte da seine Vorstellungen.
Wie soll man den Trip filmisch zeigen? Das war eine Riesenfrage während der ganzen Arbeit. Und das hat bedeutet, dass ich ganz früh schon, also vor dem Dreh mit dem Kameramann, dann beim Drehen selber, beim Schneiden, in der Postproduktion mit teuren digitalen Maschinen versucht habe, trippige Bilder herzustellen. Und es gibt sehr viele Tests, die wir gemacht haben. Und immer wenn wir die im Schnitt dann integrierten, hat es saumäßig blöd gewirkt. Blöd gesagt. Also, es hat einfach nicht funktioniert. Und mit der Zeit habe ich auch kapiert, dass natürlich es ist nicht einfach, einen Trip auf die zwei Dimensionen einer Leinwand und auf ein paar Lautsprecher herunterzubrechen. Weil ein Trip, alle, die das kennen, die wissen, das ist eine zutiefst intime, private, innere, mehrdimensionale Erfahrung.
Dafür gibt der Film viele spannende Einsichten in die bewegte Geschichte der Droge. Zuerst Wundermittel der Psychiatrie, dann Versuche der amerikanischen Armee und des Geheimdienstes, LSD als Waffe oder als Wahrheitsserum zu missbrauchen. Schließlich die Verherrlichung der Droge durch die Hippie-Bewegung. Bekanntester Vertreter davon war der Psychologe Timothy Leary, der die ganze Welt mit LSD füttern wollte. Filmemacher Martin Witz hat sich sehr intensiv mit der Geschichte des Drogengurus auseinandergesetzt.
Ich selber sehe ihn eigentlich als ziemlicher Propagandist seiner selbst, auch und Propagandist der Droge, nicht im guten Sinne, weil er hat tatsächlich das Gefühl gehabt, wenn alle Menschen LSD nehmen, dann wird auf der Welt alles gut. Also ein bisschen tue ich ihm jetzt wohl Unrecht, aber eigentlich lief es auf diese Message hinaus. Und da hat er tatsächlich auch Schaden angerichtet, weil die ganz breite Anwendung unter jungen Leuten in den USA vor allem, das hat zu einer massiven gesellschaftlichen Gegenreaktion geführt, die hysterisch war.
Und schließlich darin endete, dass LSD überall verboten wurde. Leary wurde zum meistgesuchten Mann der USA und floh auf Europa, wo er unter anderem für längere Zeit in der Schweiz lebte. Heute werden LSD und ähnliche Substanzen zum Teil wieder in der Medizin angewandt. Eine Rehabilitierung der Wunderdroge ist nicht ausgeschlossen. Die Geschichte beweist, nur wenige Menschen haben wegen LSD wirklich Schaden genommen. Für viele war es eine sehr schöne Erfahrung, so auch für den Mann, der die Substanz wohl am besten kannte. Der Basler Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann.
Je tiefer man in die lebendige Natur hineinsieht, desto wunderbarer erkennt man sie und ich glaube auch, man fühlt sich dann auch geborgen. Man gehört ja zu dem und man ist begnadet, man kann es sehen, man kann es erleben. Eben, das Bewusstsein ist schon das größte Geschenk des Schöpfers an die Menschen, dass er ein Bewusstsein hat, eben, dass er der seiner Schöpfung bewusst wird. Dass wir seiner Schöpfung bewusst werden, dass wir nicht einfach blind durch das Paradies gehen.
Der Dokumentarfilm des Substance von Martin Witz läuft ab heute in Kinos in Bern, Basel und Zürich. In der Stadt Bern läuft er im Kino Movie. Mehr Infos zum Film unter www.thesubstance-themovie.com.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 17. November. Sie hörten Beiträge von Marius Meyer von Radio Z Nürnberg, von Benedikt Bachmann, Wilma Rall und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen, wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.